Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen bei der September-Ausgabe von Die Fernsehkritik, der Podcast. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann, wir sprechen heute über Kevin Can Fuck Himself auf Amazon, eines der wohl ungewöhnlichsten Serienkonzepte seit Erfindung der Fernsehserie. Wir reden über das Sky-Produkt Totti il Capitano, eine Biopic-Serie über die italienische Fußballlegende Francesco Totti. Danach geht es um die britische Serie Trigonometry bei ZDF Neo. Wir reden über den Dokumentarfilm Memory, über die Entstehung von Alien, das vielleicht mythenreichste Horror- und Science-Fiction-Meisterwerk der Filmgeschichte. Und es geht um die ja irgendwie bezaubernde Wissenschaftsdoku 42 mit Nora Tschirner bei Arte. Über all diese Themen spreche ich heute mit dem Journalisten Jan Freitag. Jan, Francesco Totti hat professionell Fußball gespielt, bis er so 40 oder 41 war. Wie lange willst du noch für den FC St. Pauli die Stiefel schnüren?
Ich bin ja jetzt mittlerweile auch schon noch älter als Francesco Totti und spiele dafür aber auch schon alte Herren. Also jetzt seit 2 Jahren habe ich meine Eitelkeit überwunden, bin aus dem normalen Herrenbetrieb rübergewechselt. Ich glaube, ich werde schon noch ewig spielen. Das Niveau von Francesco Totti habe ich aber schon vor 2-3 Jahren unterschritten. Das heißt, okay, Besser werde ich nicht mehr.
Gut, über Francesco Totti reden wir als zweites Thema. Wir fangen an mit der Serie Kevin Can. Ja, und korrekt geschrieben F.K. himself, sagen wir ruhig Kevin Can Fuck Himself, bei Amazon, läuft schon seit 27.08. Jan, du stellst die Serie vor. Was erwartet uns da? Was erwartet den oder die Zuschauerin?
Als allererstes erwartet uns gewissermaßen die Hölle, weil diese Serie beginnt wie eine ganz klassische 90er-Jahres-Sitcom, in der Mitte eines Raumes ein Sofa steht, auf dem sich sehr, sehr, sehr mittelklassige Amerikaner und Amerikanerinnen fläzen. Einer davon ist dieser besagte Kevin aus dem Titel. Der so ein rituell frauenverachtender Football-Fan ist, der ständig mit seinen Kumpels rumhängt, Football schaut, Bier trinkt und sich über seine Frau lustig macht. Das ist so von Anfang an dieses übliche Pointenfeuerwerk zu Lasten anderer, immer Humor auf Kosten anderer. Und es ist fürchterlich. Irgendwann kommt seine Frau rein, sie heißt Allison, und kriegt alles ab, was von ihm halt so abgeschossen wird. Man denkt, oh Gott, was soll denn das? Wie kann man denn bitte im Jahr 2021 so eine Serie machen? Dann aber wechselt der Farbton. Allison verlässt dieses Wohnzimmer, kommt in den Nebenraum. Plötzlich ist das Licht trübe, alles ist dunkler, alles ist matt, der Ton ist runtergedimmt und sie befindet sich plötzlich in einer Welt, in der sie realisiert, mit was für einem Arschloch sie verheiratet ist, und beginnt in diesem Moment, der Plan schwelt schon länger in ihr, aber je länger diese Serie dauert, desto mehr beginnt sie sich mit dem Gedanken anzufreunden, sich von ihrem Mann zu trennen, und zwar auf dem radikalstmöglichen Weg, nämlich indem sie ihn, das ist zumindest eine der Möglichkeiten, die sie so in Betracht zieht, umbringt. Und von dem Moment an wird diese Sitcom so im steten Wechsel eher zu einem Nullerjahre-Drama mit einer Frau im Mittelpunkt, die versucht, sich aus dem Gefängnis ihrer Ehe und ihrer bürgerlichen Existenz zu befreien. Das ist immer so ein Wechsel. Also immer wenn Kevin alleine im Haus ist, dann ist knallbunte Sitcom-Alarm. Und immer wenn sie sich auch mit ihrer Nachbarin und in ihrem Alltagsleben versucht, von ihm zu lösen, dann ist es Drama. Und das ist dann so eine Art Desperate Housewife von Al Bundy, wenn man so will.
Also die Serie Kevin Can Fuck Himself, das sind eigentlich 2 Serien in einem. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich sollte die Serie besprechen. Und guck die ersten Minuten, die praktisch diese klassische Sitcom-Setting hat, also ich glaube mit fest installierten Kameras in diesem Wohnzimmer und den eingespielten Lachern vom Band. Und ich habe gedacht, ach du liebe Zeit, was soll ich denn hier machen? Das ist ja, warum gibt es überhaupt so eine Serie? Und man muss praktisch diese ersten 5 oder 10 Minuten oder weil vielleicht sind es auch 15 Minuten überstehen, bis dann praktisch die Dramaserie anfängt, die so im Stil von, ich sag mal, Ozark oder vielleicht sogar Breaking Bad dieses Drama von der Frau erzählt, die dann eben aus dieser Sitcom-Hölle ausbricht. Das ist ein sehr interessantes Serienkonzept. Das wurde auch, es ist eine Produktion von AMC, die auch The Walking Dead gemacht haben, die bei Amazon läuft. Und ja, das Konzept ist schon ziemlich genial. Und dafür wurde die Serie auch gefeiert. Aber Jan, wie findest du denn diese Wechsel zwischen diesen beiden Serien im Prinzip in einem?
Das ist brillant. Also es ist wirklich so, was du sagst. Es sind, glaube ich, jetzt nicht 10 Minuten, sondern es sind ein paar Minuten. Also geht wirklich relativ schnell, dass Allison den Raum verlässt und plötzlich sich das gesamte Setting wechselt. Also ich habe ein bisschen gebraucht. Ich habe tatsächlich die ersten ein, zwei Schnitte habe ich gar nicht richtig wahrgenommen und habe dann gemerkt, dass das Konzept ist und habe dann noch mal zurückgespult und habe gemerkt, hups, was passiert denn da mit mir? Und wenn ein Zuschauer, und ich würde mich jetzt mal als relativ gewöhnlichen Zuschauer bezeichnen, dieses Ups, was passiert denn da Gefühl bekommt, dann muss die Serie einiges richtig machen, finde ich. Also sie überrascht alleine durch diesen steten Wechsel. Sie überrascht aber auch, dass sie beide Geschichten unglaublich souverän erzählt. Also auch die Sitcom ist für Leute, die Sitcoms mögen, perfekt. Das sind immer die richtigen Punchlines. Er ist so ein Arschloch zum Liebhaben gewissermaßen, bisschen schmierbäuchig, aber durch seine ganze Art halt, glaube ich, auch so ein klassischer... So ein früherer Republikaner-Wähler, also jetzt nicht so ein klassisches Trump-Arschloch, sondern eben eher so einer, der so sehr konservativ ist, glaubt, dass die Familie, dass die Frau an den Herd gehört und der Mann aufs Sofa und Football gucken muss. Und diese Geschichte ist sehr präzise auserzählt und auch die Frau ist sehr präzise auserzählt in ihrem Umfeld mit ihrer besten Freundin, die aber eigentlich nur ihre Nachbarin ist, mit der sie keine emotionale Ebene hat, sondern eher so eine Leidensgenossinnenschaftsebene. Wie die miteinander interagieren und deren Geschichte wird auch kurz mal angerissen. Also so eine Folge handelt eher von dieser Freundin von ihr. Und ich finde, wie diese beiden Geschichten ineinander verzahnt sind, obwohl die nichts miteinander zu tun haben, obwohl die ästhetisch und dramaturgisch komplett unterschiedlich sind, passt das ineinander. Das ist ein bisschen wie so ein Konzert, wo von so einer Heavy-Metal-Band, die ständig in ihre Zackengitarren haut und dann aber zwischendurch auch wieder ihre Balladen reinspielt, die irgendwie auch funktionieren. Also ich finde, das ist echt, ist toll gemacht, die Serie.
Also wo ich ein bisschen mit Probleme hatte und ich habe auch ein paar andere Kritiken und auch einen Podcast dazu gehört, ist die Machart der Sitcom. Ne? Die erinnert ja so ein bisschen an, ich sag mal, Sitcoms, wie sie es heute eigentlich gar nicht mehr gibt, ne? Wie eine schrecklich nette Familie, Two and a Half Men, King of Queens. Und sie bezieht sich ja auch im Titel übrigens, Kevin Can Fuck Himself bezieht sich auf eine andere Sitcom, Kevin Can Wait heißt die, von 2016, also eine, die noch relativ neu ist, die so ein bisschen diese Realität, die auf die praktisch Kevin Can Fuck Himself anspielt, so ein bisschen ohne doppelten Boden präsentiert hat. Also so richtig lustig finde ich das nicht. Du hast gesagt, die Punchlines in der Sitcom funktionieren, weil die Serie, über die wir jetzt reden, funktioniert ja eigentlich nur dann, wenn beide Serien in der Serie auf ihre Art funktionieren. Fandest du das lustig, was die Allison in dieser Sitcom-Hölle erlebt?
Nein, da habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Das ist fürchterlich, aber ich fand auch, also ich glaube, ich habe tatsächlich in den 90ern noch so ein bisschen Al Bundy geguckt. Ja. Das war das letzte Mal, also eine schrecklich nette Familie. Das war das letzte Mal, dass ich überhaupt jemals über einen Sitcom-Witz gelacht habe. Das heißt, ich fand auch Friends nicht witzig. Ich finde alle diese eingespielten Lacherformate, finde ich alles andere als witzig. Allein schon, weil die Lacher eingespielt sind, da fühle ich mich halt indoktriniert. Aber deswegen habe ich versucht auszudrücken, dass das nicht witzig ist, was er da macht, sondern dass ein Sitcom-Fan, der auch die alten Sitcoms wie King of Queens, was ja so das Vorläufermodell von Kevin Can Wait ist, von Kevin Can Wait, ist und ja überhaupt nicht funktioniert hat, die Fortsetzung. Selbst das fand ich halt schon nicht mehr witzig. Aber ich glaube, dass jemand, der heute Al Bundy witzig findet und so ein bisschen in Erinnerung schwelgen möchte, der kann da sogar so ein bisschen Honig rausziehen. Aber darum geht's ja nicht. Es geht ja um den Kontrast. Und es geht ja darum, dass diese Sitcom-Welt, in der sich Kevin bewegt, die sozusagen die Anti-Welt von Allisons Existenz ist, und als Hölle definiert wird, aus der sie sich lösen muss. Und dadurch hat das natürlich etwas sehr Zeitgemäßes, also auch in Zeiten von, wo sehr viel über Genozid die Rede ist und von MeToo und sehr viel davon, wie Frauen in einer vermeintlich emanzipierten Zeit immer noch unterdrückt werden von traditionellen Strukturen. Und das finde ich, durch diesen Kontrast wird das sehr viel besser dargestellt, als wenn es da wirklich wie so oft nur darum geht, ein Drama zu erzählen. Also so ein klassisches so ein Awareness-Empowerment-Drama erreicht, glaube ich, weniger Leute. Und das finde ich ganz tricky.
Also wir haben noch nicht erwähnt, die Serie ist geschrieben und produziert von Valerie Armstrong, eine Frau, die ich vorher nicht kannte, aber auch schon ein bisschen was gemacht. Die Allison wird gespielt von Annie Murphy, Emmy-Preisträgerin, war in Schitt's Creek, falls jemand die Serie kennt. Und dieser Kevin, der wird gespielt von einem Comedian namens Eric Peterson. Der spielt diesen dicklichen Witzbold mit dem Interessenkosmos eines 12-Jährigen und mit den Hobbys Bier, Football und Faulsein. Also so eine Figur, wie man sie eben aus 80er und 90er Jahre Sitcoms kennt. Es gab Kritiken zu der Serie, die gesagt haben, diese Sitcoms, die da persifliert werden in Kevin Can Fuck Himself, die gibt es eigentlich so gar nicht mehr. Vielleicht sind wir, Jan, du und ich, beide auch nicht so große Sitcom-Experten, als dass wir es wirklich einschätzen können. Ich glaube aber schon, dass die Sitcom an sich, die eben in dem klassischen Wohnzimmer spielt mit den fest installierten Kameras, falls es überhaupt noch produktionstechnisch so gemacht wird heute, dass es die wohl noch gibt, aber dass die sich auch schon ganz schön verändert haben. Auch
die haben sich verändert, aber witzigerweise ist das Sofa immer noch zentral, das Zentralgestirn solcher Sitcoms, selbst wenn sie heute produziert werden. Das ist immer noch, also die Arrangements sind schon immer noch vergleichbar, selbst wenn die Witze andere sind und wenn das hier wirkt, das ist Knallchargen-Sitcom und es kann schon sein, dass das überkommen ist, aber genau deswegen machen sie es ja wahrscheinlich auch. Es ist ja auch eine Realsatire über den Fernsehgeschmack, glaube ich, ein bisschen der 90er Jahre, was damals halt als Mainstream galt und wo sich offenbar niemand so richtig ernsthaft Gedanken darüber gemacht hat, ob das vielleicht nicht misogyne Kackscheiße ist, was da jeden Tag zur besten Sendezeit auf den populärsten Sendern läuft.
Wie fandst du die Hauptdarstellerin?
Ich fand sie perfekt in ihrer Unsichtbarkeit. Also sie ist so eine American Mittelklasse Beauty, so lange blonde Haare, auf ihren Körper bedacht, arbeitet witzigerweise in einem Liquor Store, also in so einem Schnapsladen. Mhm. Und hat dadurch auch ein veritables Alkoholproblem, so wie ich das wahrgenommen habe. Und ich finde sie in ihrer Unscheinbarkeit sehr gut besetzt. Ich kannte sie aber vorher nicht. Ich habe auch dieses Shitty Creek nicht gesehen, wenn ich...
Ja. Nee, glaube ich nicht. Ich fand bei der Serie noch eine Sache ganz gut. Ich habe mal so ein bisschen gelesen, was diese Valerie Armstrong, also diese Autorin, gesagt hat. Und zwar hat die gesagt, dass sie in ihrer Recherche für die Serie immer wieder mit Frauen, mit Schauspielerinnen gesprochen hat, die für Sitcom oder Comedy-Rollen vorsprechen sollten und mit der Prämisse, wir brauchen eine extrem witzige Frau und dann sind diese Frauen, mit denen sie geredet hat, diese Schauspielerin da hingegangen und haben vorgesprochen und im Endeffekt hatten aber eigentlich immer nur die Männer die Punchlines. Ja.
Das passt, weil Kevin sagt auch immer so, oh, bitte mach keine Witze. Und immer wenn sie versucht, witzig zu sein, sagt immer so, oh Gott, Allison versucht, witzig zu sein, bitte mach keine Witze. Du kannst keine Witze. Also ich glaube, das ist dann auch schon wieder eine Persiflage oder eine Satire auf diese Konstellation. In den Sitcoms machen die Boys die Witze.
Genau, also auf jeden Fall in den alten Sitcoms, auf die Kevin Can Fuck Himself anspielt, fungieren die Frauen wohl vorwiegend als Witzebande. Und nicht als diejenigen, die Lacher ernten.
Nee, genau. Zumindest also von daher, wir sind beide keine Sitcom-Experten, aber dann können wir jetzt zum Thema kommen, wo wir beide ein bisschen bessere Expertise mitbringen.
Il Capitano, Totti il Capitano. Genau, das ist eine italienische Sky-Serie, Totti il Capitano. Dauert auch noch ein bisschen, bis die kommt, 30.09. Es sind 6 Folgen. Eine Folge dauert so 45 oder sogar 60 Minuten. Wird donnerstags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic oder ab Abruf gesendet. Und ja, wie der Name schon sagt, Il Capitano Francesco Totti, ist das eine Serie über das Leben der italienischen Fußballlegende Francesco Totti. Mittlerweile 45 Jahre alt oder wird 45 jetzt in diesem September. Und die Serie beruht auf einem Buch, auf einer Autobiografie, die Totti mit einem Journalisten zusammen geschrieben hat. Und was ich ziemlich interessant finde in dem Zusammenhang, es gibt auch schon einen Dokumentarfilm. Mein Name ist Francesco Totti, heißt der. Und der läuft auch auf Sky und der ist auch erst ein Jahr alt und nun macht man praktisch nochmal diese Autobiografie, über die es einen Dokumentarfilm gibt, als 6-teilige Fiction-Serie. Und die Handlung ist praktisch die, dass Totti, der ja sehr, sehr lange gespielt hat, eben bis zu seinem 40. Lebensjahr in der Serie A als Kapitän von AS Rom Und der so ein bisschen Probleme hatte aufzuhören, auch deswegen, weil er noch auf einem ziemlich hohen Niveau gespielt hat. Aber natürlich ist 39, 40 Jahre ein enormes Alter für einen Fußballprofi. Und die Serie hat so ein bisschen den Fokus, dass er praktisch realisiert, jetzt so langsam muss ich ans Aufhören denken. Seine Frau, eine bekannte Fernsehmoderatorin, ist schwanger mit dem dritten Kind. Die anderen beiden sind schon ein bisschen größer. Und sie setzen sich in der Familie und er mit der Idee auseinander, Mist, die Zeit ist verflogen, ich müsste eigentlich langsam aufhören mit der Karriere. Befeuert auch ein bisschen dadurch, dass man kann sagen, sein Lieblingstrainer aus seiner erfolgreichsten Zeit zum AS Rom zurückkehrt und er denkt, ah, da habe ich jetzt nochmal eine richtig gute Zeit mit ihm. Und sich das dann aber komplett dreht, weil genau dieser Trainer ihn nicht mehr berücksichtigt, ihn auf die Bank setzt, ihn, wie er selbst findet, demütigt. Und ja, und dann ist das eine Serie, die in Rückblenden seine Karriere erzählt, aber auch immer wieder zum Hier und Jetzt zurückkehrt, die einen etwas seltsamen Ton zwischen Drama und Komödie anschlägt. Ehrlich gesagt, ich habe 2 Folgen gesehen und so richtig schlau bin ich nicht draus geworden, was die Idee war. Ohne dass ich jetzt damit sagen möchte, dass ich die Serie schlecht finde, aber ich habe nach einer Folge den Dokumentarfilm angeguckt. Hast du wahrscheinlich nicht gemacht,
weil du
ja auch kein Sky-Kunde bist. Nee. Und danach habe ich mir nochmal eine Folge angeguckt. Und jetzt würde ich von dir gerne mal wissen, Jan, wie fandst du die Serie? Wie viel hast du gesehen?
Ich habe auch 2 Folgen gesehen. Mhm. So, ich würde mir aber, wenn ich die Zeit und die Muße hätte, vornehmen, tatsächlich noch ein bisschen weiter zu gucken, weil ich das Spannende an dieser Serie finde, du hast ja darauf angesprochen, dass er mit 40 Jahren nicht so richtig aufhören kann, weil er ja auch noch relativ gut ist. Also er hat auch lange in der Nationalmannschaft gespielt. Ich bin jetzt nicht so ein krasser...
Bis 2007, glaube ich.
Ich hätte jetzt gedacht länger.
Ist ja Weltmeister geworden 2006 in Deutschland. Und er hat aber in dieser berühmten Weltmeister-Elf keine große Rolle gespielt, weil er aus einer langen Verletzung kam. Aber er hat 1 oder 2 Tore gemacht. Er hat, glaube ich, einen entscheidenden Elfmeter irgendwann mal verwandelt. Aber die Weltmeisterschaft von Italien 2006 ist nicht so sehr mit dem Namen Francesco Totti verbunden, wie sie eigentlich hätte sein müssen, wenn er auf einem normalen Fitnesslevel gewesen wäre.
Ja, nee, ich kenne mich mit internationalem Fußball, also mein Fußballinteresse endet meistens schon an der zweiten Liga. Aber von daher, da kann ich gar nicht viel zu sagen. Aber was ich gemerkt habe oder was ich glaube, was mir diese Serie vermitteln wollte, ist, dass es da auch um diesen Heldenstatus einer Ikone geht, wie Francesco Totti, der, glaube ich, sein Leben lang beim selben Verein gespielt hat.
Genau, 27 Jahre hat er für AS Rom
gespielt. Ja. Und sowas ist ja heute, das gibt es ja heute so. Heute herrscht ja dieser Legionärsstatus vor, dass mal ein Spieler oder auch eine Spielerin, ich weiß gar nicht genau, wie es im Frauenfußball ist, dass die mal länger als 3 Jahre in einer Stadt bleiben. Das gibt es ja eigentlich nur noch bei den ganz Großen, denen man nichts wegkaufen kann, also so bei den Bayern oder sowas. Ansonsten wandern die von Verein zu Verein. Und dass diese Serie seine Geschichte so breit erzählt, also auf 8 Folgen insgesamt, so nahezu 8 Stunden, ich glaube, es sind 8 Folgen, ne?
Nee, 6 jetzt.
6, ja. Entschuldigung. Mhm. Also auf großer Bandbreite und dann auch noch eine Doku dazu, die schon gelaufen ist. Das erzählt uns auch ein bisschen was von unserer Sehnsucht danach, Menschen in unserem Umfeld zu haben, die tatsächlich noch so etwas wie Treue in einem Umfeld entwickeln, das nur noch von Geld regiert wird. Und das ist, glaube ich, das Reizvolle an dieser Geschichte. Ich fand aber noch 2 andere Aspekte daran unheimlich spannend. Das eine ist, dass seine Frau eine sehr zentrale Rolle spielt, nämlich die ist ja vor allem, oder sein unmittelbares Umfeld, seine Familie, ist ja davon betroffen, dass er nicht aufhören mag, dass er nicht einsehen kann, dass seine Zeit vorbei ist. Und dadurch wird es auch zu so einer Familiengeschichte, die erzählt, was halt so Spielerfrauen oder was Menschen von anderen Menschen, die in ihrer Rolle unentbehrlich sind, so für Opfer zu bringen haben. Und gleichzeitig erzählt es uns natürlich auch etwas über so diese Männlichkeit, so am Beginn der Midlife-Crisis, die ja bei vielen schon so Anfang 40 ansetzt, wenn nicht gar früher.
Ja.
Dieses Ding, oh Gott, ich werde nicht mehr gebraucht, sich aber trotzdem an ihre Posten klammern. Das ist ja im Fußball wie in der Wirtschaft, wie in der Kunst und in der Kultur ist das ja relativ weit verbreitet. Und das erzählt mir diese Serie auch. Ich kann jetzt nicht so viel darüber sagen, weil ich zu wenig gesehen habe, wie mir die Serie so vom dramaturgischen Aufbau her gefällt. Aber selbst da finde ich, sind tolle Gadgets dabei. Also es ist filmisch, es ist keine klassische Ödnis, so ein klassisches Biopic, in dem halt nur so chronologisch die Geschichte des Porträtierten oder der Porträtierten erzählt wird, sondern es hat unglaublich witzige Ideen. So.
Ja.
Also ich weiß nicht, erinnerst du dich, eine davon, die mir total im Gedächtnis haften geblieben ist, ist, dass er irgendwie verletzungsbedingt so Ende der 10er Jahre ist er auf dem Platz, alle anderen trainieren und er dehnt sich gerade so ein bisschen und plötzlich kriegt er einen Ball vor die Füße und hält ihn hoch und kann das sehr gut und dann knallt er den Ball in die Luft und er landet dann 40 Jahre später oder nee, 40 Jahre zuvor oder 30 Jahre zuvor, also im Jahr 1976, landet dieser Ball auf dem Bauch seiner schwangeren Mutter, die mit ihm schwanger ist und er tritt halt nach dem Ball. So als Baby, also als Embryo quasi. Und das finde ich sau komisch gemacht.
Ja, die Serie hat tatsächlich so manchmal so ein bisschen so comichafte Anwandlungen. Die arbeiten auch manchmal so mit Splitscreen, die arbeiten sehr viel mit Musik, lustigerweise, ja. Sehr viel mit amerikanischem Indie-Rock so. Obwohl es ja eine italienische Serie ist. Und was mich ein bisschen irritiert hat auch, war der Darsteller von Francesco Totti. Francesco Totti hat ja ein unglaubliches Charaktergesicht mit dieser großen Nase, aber auch irgendwie trotzdem sieht er aus wie so ein römischer Kaiser, wurde ja auch irgendwie als, keine Ahnung, Kaiser bezeichnet. Und der Schauspieler, der heißt Pietro Castellitto, ist halt 1991 geboren, ist demnach 30 Jahre alt und er sieht auch kein Jahr älter aus als 30, eher jünger. Ich finde, er wirkt eher wie jemand, der Mitte 20, Ende 20 ist. Und er spielt halt diesen 40-jährigen Francesco Totti. Klar, er wird natürlich auch noch gebraucht für die Rückblenden. Deswegen. Aber mich hat das ein bisschen irritiert. Ich habe mal nachgeschaut, wer das ist. Ich glaube, als Schauspieler ist der Castellitto noch gar nicht so bekannt. Aber es ist wohl ein ziemlich kluger, kreativer Filmemacher. Der hat nämlich gerade sein Autoren- und Regiedebüt The Predators beim Filmfestival von Venedig vorgestellt.
Aber du sprichst jetzt von dem Darsteller, der gleichzeitig
auch... Genau, ja, ich wollte einfach mal wissen, wer ist denn eigentlich dieser Typ? Er hat auch eine große Nase, das zeichnet ihr, das macht ihn ein bisschen ähnlich, aber eigentlich sieht er ganz anders aus als Totti. Und mich hat gestört, dass er eigentlich zu jung war.
Das stimmt, und sie haben sich auch gar nicht Mühe gegeben, ihn älter zu schminken, das wäre ja auch gegangen. Vielleicht war es denen egal, vielleicht ist das auch... Ich finde, der hat manchmal auch so eine leichte Wes Anderson-Ästhetik, so mit Zooms auf Figuren drauf. Ja. So, ich glaube, den ist die Ästhetik, also die filmtechnische Ästhetik ist denen einfach manchmal lieber als diese Authentizität, dass der unbedingt dem Totti im Jahr im Alter von 41 Jahren ähnlich sehen muss. Da haben sie vielleicht auch einfach mal ein bisschen geschlampt, weil ihnen der Rest wichtiger war. Also ich fand es auch ganz interessant, dass den Fußball zum Beispiel war, den zumindest in dem, was ich gesehen habe, nicht besonders wichtig. So, sie haben zwar ab und zu blenden sie mal so ein paar Originalbilder ein von Totti, wo sie es dann ganz geschickt machen und ja auch machen müssen, dass der Kopf nicht zu sehen ist, damit die Ähnlichkeit nicht abhanden kommt. Gleichzeitig ist natürlich das Problem, dass dieser Schauspieler offenbar nicht besonders gut Fußball spielen kann, zumindest nicht so gut wie Francesco Totti.
Und das ist auch schwierig.
Ja, und dadurch müssen sie halt immer versuchen, dass sie müssen halt immer diese Oberkörperschnitte machen, dass sie, wenn der Ball im Spiel ist, dann darf auf gar keinen Fall der Kopf zu sehen sein, weil der Typ kann halt einfach nicht kicken.
Ich war mir nicht ganz sicher. Es gibt diese eine berühmte Szene, das ist ganz interessant, wenn man dann den Dokumentarfilm gesehen hat, der übrigens wirklich sehr empfehlenswert ist. Also der hat mich total überzeugt, weil der Totti da wirklich das alles selbst erzählt. Mhm. Und dieses zentrale Moment der Serie, dass es praktisch geht, man könnte ja praktisch so ein bisschen die Überschrift wählen, der lange Abschied. Ja? Mhm. Also er macht, 2017 war das, glaube ich, hat er mit 40 Jahren dann sein letztes Spiel gemacht für die Roma. Und es sind 70.000 Leute im Olympiastadion, haben geweint. Also ein ganz unglaublich emotionaler Abschied, weil er hat ja nicht nur 27 Jahre bei AS Rom gespielt, übrigens 786 Ligaspiele und 307 Tore, italienischer Meister 2001 und AS Rom war in der ganzen langen Geschichte nur dreimal Meister, also die meisten Leute haben dort praktisch nur einmal diese Meisterschaft ihres Vereins erleben können. Zweifacher Pokalsieger, Torschützenkönig, Spieler des Jahres, Weltmeister 2006. Also eine unglaubliche Karriere geht zu Ende. Und dieser lange Abschied, das sind praktisch in diesem Dokumentarfilm, ich glaube 20 oder 25 Minuten, die praktisch nur diesen letzten Tag in seinem Leben filmen, indem er sich auf den Abschied vorbereitet, eben mit vielen privaten Aufnahmen. Mhm. Und allein dieses Finale von dem Dokumentarfilm, dass so eine Kamera einfach mal 5 Minuten auf seinem Gesicht verweilt, während er in den Katakomben sitzt und draußen ihn die Leute bejubeln, dass er nochmal rauskommen möge. Also da spielt sich so ein ganzer Roman in so einem Gesicht ab. Und sowas kann natürlich die Fiction-Serie nicht leisten. Nee, ich denke mal, die Fiction-Serie gibt es, weil es einfach, es gibt Leute, die gucken halt Serien und keine Dokumentarfilme. Und in Italien hast du natürlich schon mal ein Riesenpublikum für den vielleicht berühmtesten italienischen Fußballer. Er ist ja übrigens auch gebürtiger Römer. Das macht eben praktisch seine Karriere und seinen Status, seinen Heldenstatus noch mal größer. Also wahrscheinlich für ein internationales Publikum nur bedingt jetzt ein Erfolgsprodukt, aber man weiß es nicht. Ne?
Also. Ja, ich weiß, also mir selbst ist diese Heroisierung auf allen Ebenen komplett fremd und auch ein bisschen unangenehm. Also mir ist es, ich finde es nicht gut, dass so ein Fokus auf einzelne Menschen gelegt wird. Generell, das finde ich schwierig. Das kenne ich auch vom Fußball überhaupt nicht als Fan eines Vereins, in dem immer ein bisschen so das Kollektiv im Vordergrund steht. Aber das ist so, genau, das kannst du in so einer Doku kannst du es gut machen. Hier kannst du eben auch so ein bisschen Glanz nehmen dadurch in der Fiktion. Also wenn du so eine Legende in der klassischen Dokumentation darstellst, klar, dann wird es heroisierender. Hier wird da auch ein bisschen, glaube ich, auf den Boden zurückgeholt. Und das finde ich, also so als Mensch gezeigt, der halt auch fehlbar ist und alles, finde ich sogar noch, also für mich als jemanden, den diese Heldenverehrung so ein bisschen suspekt ist, finde ich das sogar angenehmer. Aber ich werde beides nicht, also ich gucke mir weder die Doku an, weil ich nicht so ein krass großer internationaler Fußballfan bin, und ich gucke mir auch diese Serie nicht zu Ende an, weil mich das Thema dann am Ende, obwohl es gut gemacht ist,
wirklich. Jetzt hast du die Hörer aber richtig interessiert für das Thema.
Ja, nein, aber das ist meine persönliche, also es hat was mit meiner persönlichen Zeithygiene zu tun. So. Ich kann mir nicht nochmal für die anderen vier Teile nicht nochmal 4 Stunden Zeit freiräumen.
Die Serie tatsächlich, obwohl sie nicht schlecht gemacht ist, die werde ich mir, glaube ich, auch nicht zu Ende angucken, aber ich kann wirklich Leute, die Sky haben, den Dokumentarfilm empfehlen, und ich muss das hier als jemand sagen, der sich nicht besonders für den italienischen Fußball interessiert. Der Totti ist einfach, der Dokumentarfilm ist halt sehr nah dran an ihm, weil er das halt selber erzählt. Ne? Er ist auch der Sprecher, und der hat eine ganz interessante Positionierung zwischen dem, ja, sehr selbstbewusster Typ und er weiß, was er geschafft hat, und diesem leicht gebrochenen, weil er eben aufhören muss und weil er eigentlich ein sehr stiller, introvertierter Charakter ist. Man erfährt auch, dass er als Kind sehr schüchtern war und dass er, bevor er praktisch als herausragender Fußballer aufgefallen ist, eigentlich ziemlich viel Probleme hatte mit dem Vater, mit den Freunden und so weiter. Und vielleicht noch eine letzte Sache zu dem Thema Totti von meiner Seite aus. Wir hatten ja jetzt praktisch diese große Welle mit Fußballdokumentation. Jeder, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen hier im Podcast, jeder Verein, der viele Anhänger hat, hat seine eigene Doku bekommen, jeder Fußballstar. Und jetzt habe ich den Eindruck, treten wir so langsam in die Ära ein, wo im Prinzip Fiction-Serien über Fußballer gedreht werden. Und dazu passt ja, dass die Amazon-Serie, die spanische Amazon-Serie Maradona, Leben wie ein Traum, die natürlich auch heiß erwartet wird. Maradona natürlich vielleicht nochmal ein Name, der noch mehr Leute elektrisiert rund um den Globus als Totti. Die Maradona-Serie, die startet bei Amazon am 29. Oktober. Das ist jetzt schon lange, lange angekündigt. Es gibt jetzt erste Bilder. Ich werde die auch dann später besprechen. Aber vielleicht kommen wir ja hier auch im Podcast nochmal auf die Maradona-Serie zurück.
Ich möchte das letzte Wort haben. Nämlich zur nächsten Serie kommen. Was man natürlich unbedingt berücksichtigen sollte, ist, dass jemand, der 27 Jahre lang für einen Verein, so viel weiß ich darüber, wie AS Rom spielt, also Roma, gleichzeitig 27 Jahre der Lokalrivale und ideologische Rivale vom widerlichen Drecksfaschistenverein Lazio Rom ist. Und das ist eine Positionierung, die, glaube ich, jemand vornimmt, die ja auch etwas mit seinem Inneren, mit seinem Wertekostüm zu tun hat, weil man sonst spielt man nicht bei AS Rom in einer Stadt wie dieser, die gleichzeitig noch so einen Verein wie Lazio Rom hat.
Gut, dann, Jan, kommen wir zum dritten Thema, und das stellst du vor.
Ja, ich weiß bis heute nicht genau, wie man es ausspricht.
Ich hatte Angst vor der Aussprache, ich habe mir es extra in Lautschrift aufgeschrieben, aber vielleicht sag...
Ich würde sagen Trigonometry oder Trigonometrie,
wenn man das mal eindeutschen
will. Ja. Ist eine englische Serie, BBC-Serie.
Wer ist Native Speaker und weiß, wie Trigonometry ausgesprochen wird?
Das aber, können wahrscheinlich die meisten Leute da auch nicht. Also das ist eine BBC-Serie, die ab Freitag, den 10. September am Stück bei ZDF Neo läuft. und handelt in aller Kürze von einem Paar, das ich glaube, ich bin mir nicht ganz hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es ist London.
Ja.
Das in London lebt, beide schwarz, beide so um die 30, schätze
würde
ich mal.
Ich auch sagen,
ist nicht, ja. Ist nicht ganz klar, wie alt die sind. Heißen Gemma und Kieran. Er ist Rettungssanitäter. Sie ist gerade dabei, ein Café, also so ein Hipster-Café zu eröffnen, das aber kein Hipster-Café sein will. Und die beiden führen eine sehr harmonische, aber gleichzeitig recht gestresste Serie, wie sie, glaube ich, in dieser Zeit, wo Menschen halt so ihre Existenz langsam so auf solide
Füße stellen. Also die Serie ist gestresst, ihre Beziehung steht unter Stress, ne?
Die sind aber auch durch ihren Beruf gestresst. Also, sie als Existenzgründerin, er in einem Beruf, der halt auch extrem anstrengend ist als Rettungssanitäter. Und sie versuchen gemeinsam so ihre Beziehung, ihre Zugewandtheit, ihre Liebe mit dem Alltag in Einklang zu bringen. Das ist mal weniger, mal mehr schwer. Und suchen gleichzeitig aber, damit geht die Sendung im Grunde genommen los, eine Mitbewohnerin, eine neue oder ein Mitbewohner, ich weiß gar nicht, was sie gezielt gesucht haben. Und da stellt sich eine französische Synchronschwimmerin vor, die Ray heißt und zieht dort ein. Und lange Rede, kurzer Sinn, die drei beginnen sich in relativ kurzer Zeit ineinander zu verknallen und beginnen eine, daher der Name Trigonometry oder wie man es auch ausspricht, daher eine Dreiecksbeziehung. Das ist im Grunde genommen die Geschichte. Die nächsten Teile, ich glaube, es sind auch 45 Minuten pro Stück, ne?
8 Teile, ich glaube 45 Minuten.
So ungefähr. Minuten,
ja.
Die handeln genau davon, wie ist das möglich? Können sich drei Menschen tatsächlich auf Augenhöhe innerhalb einer Dreiecksbeziehung so arrangieren, dass keiner dabei zu Schaden kommt? Was sagt das Umfeld dazu? Wann darf man das veröffentlichen? Wer darf das wissen? Wer darf es nicht wissen? Was macht das mit den Leuten? Witziges Gadget hierbei. Am Ende der 4. Folge, glaube ich, heiraten Gemma und Kieran. Und es wird zumindest angedeutet, dass diese Hochzeitsnacht zu dritt stattfindet. Die erste Hochzeitsnacht im Fernsehen, an die ich mich erinnern kann, in der die zwei nicht alleine sind. Und das ist so ungefähr das, worum es geht. Also so Alltag aushandeln mit einer extrem besonderen Beziehung, die aber weiß ich gar nicht, wie besonders sie ist. Also in meinem Umfeld wäre sie besonders. Und das ist die Geschichte, die da 8 Folgen lang erzählt wird. Von einer Regisseurin, die Athena Rachel Zangari oder Zangari heißt.
Und, ist eine Griechin übrigens, ne?
Bitte?
Ist eine Griechin.
Eine Griechin.
Ja, ist eine ganz bekannte Regisseurin sogar. Die war auch schon mal im Berlinale, Teil der Berlinale Jury. Die ist eigentlich, also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist auch so ein Blindspot bei mir. Es gibt ja dieses New Greek Cinema, also es gibt ja so eine gefeierte Filmemacherin-Szene in Griechenland mit sehr besonderen Filmen und sehr besonderen Charakteren. Da gehört sie dazu. Also sie ist eigentlich jemand, der bisher mit sehr eher schwereren, besonderen Filmen oder auch einer Serie aufgefallen ist. Und ich habe gelesen, dass diese Serie, wir werden gleich darüber reden, wie wir sie finden, wie sie eigentlich ist. Ja, aber sie hat ja etwas sehr Warmes und Leichtes, würde ich jetzt mal sagen, dass es für diese Regisseurin wohl was sehr Neues, sehr Außergewöhnliches ist.
Ja, ich finde sie nicht so leicht. Also ich finde, sie hat natürlich ihre leichten Momente, also auch gerade dann, wenn sie so ihrer Liebe freien Lauf lassen und auch ihrer Leidenschaft freien Lauf lassen, hat das was Leichtes. Es ist, wenn ich so das Thema Leidenschaft anspreche, die hat etwas Grundsexualisiertes, diese Serie. Es fällt in den ersten 10 Minuten fällt, glaube ich, 15 Mal das Wort Vagina und auch so schon im Gespräch, wo sie sich vorstellt, um in diese WG einzuziehen, fällt das Wort 7 Mal und man denkt immer so, oh, das ist aber relativ explizit.
Ja.
Aber sie wird nicht explizit, also sie verhandelt und das ist wahrscheinlich dann auch das Verdienst von dieser Athena Rachel oder Athena Rachel Zangari, dass das alles sehr stark im Suspense-Bereich und in der Andeutung läuft und sowas, finde ich sehr, das ist ein sehr schöner Aspekt an dieser Serie. Was ich nicht so toll finde, ist, dass die sehr im kommunikativen Bereich spielt und diese Kommunikation in der Übersetzung, auf die ich jetzt gar nicht so bashen will, was die Synchronisation betrifft, ich glaube, dass die nicht wirklich gut rüberkommt, diese Art und Weise, wie die miteinander reden, weil das sehr, sehr britisch ist und auch sehr metropolitan-britisch ist.
Das ist ganz interessant, weil ich habe ja auch, also die Serie kommt ja bei ZDF Neo am Stück, aber man weiß ja mittlerweile, solche Serien werden im Prinzip für die ZDF Mediathek produziert. Also die ist dann, glaube ich, ab dem 11. September stehen die was haben wir gesagt, 8 Teile komplett in der Mediathek. Ich weiß gar nicht, wie das dann ist. Kann man in der Mediathek auch auf englischen Originalton mittlerweile umschalten?
Habe ich versucht, nicht in diesem Fall. Es gab es schon.
Gab es schon, ja.
Bei Neo, in diesem Fall, also, oder ich war zu doof. Okay. Also ich habe es nicht.
Also ich habe gerade, weil ich die Synchronisation, ich fand die jetzt nicht schlecht, aber ich würde mir natürlich eine englische Serie immer im Originalton angucken. Und dann habe ich gesehen, dass es sie bei Amazon, allerdings nicht im Prime-Bereich, also für Abonnenten kostenlos, sondern kostenpflichtig bei Amazon gibt. Übrigens da auch nur im englischen Original und ohne Untertitel. Mhm. Aber ich habe mir einfach mal die 2. Folge im englischen Original da angeguckt und war recht überrascht, dass sie gar nicht so sehr anders ist als die deutsche Synchronisation. Also sie ist hervorragend zu verstehen, weil das ist keine Serie, in der die Menschen sehr klug daherreden, sage ich mal, die unglaublich mit unglaublich viel Wortwitz und aufgeladen ist. Also ich sag mal, das Gegenteil von Ted Lasso, dieser Fußballserie auf ja. Apple TV, wo ich selbst ich manchmal auf Deutsch gucke, weil so viel Wortwitz in dem Englischen drinsteckt, dass ich es überhaupt nicht mehr mitkomme, selbst beim Lesen. Aber diese Serie ist hervorragend zu verstehen im englischen Originalton und sie setzt eben nicht so sehr auf den Wortwitz, sondern eigentlich auf die Wärme, die zwischen diesen Personen, zwischen den Charakteren herrscht. Oder wo siehst du die Stärke des
Ganzen? Absolut, ja, da hast du völlig recht. Es hat damit zu tun, wie sich Liebe in einer extrem komplizierten Konstellation Bahn bricht. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Kerngedanke dieser Serie, also geschrieben von Duncan MacMillan und Effie Woods. Duncan MacMillan kommt aus dem Theater. Der hat, glaube ich, echt noch richtig wenig Fernsehen gemacht, wenn überhaupt. Ich habe nichts von ihm gefunden, was ich kennen würde. Bei Effie Woods genauso. Die hat irgendwann mal so eine Vampir-Romance-Serie gemacht, glaube ich.
Habe mich mit den Autorinnen gar nicht beschäftigt.
Ja. Okay. Endlich beschäftige ich mich mal mehr mit den Autorinnen als du. die sind ein bisschen unbeschriebene Blätter und haben hier aber ihre Blätter sehr, sehr kreativ beschrieben, wenn ich das mal so fortspielen darf. Und ich finde tatsächlich, diese Wärme, die du ansprichst, die spricht wirklich, wirklich aus jeder Szene. Also die wollen sich wirklich gemeinsam zu dritt ein Leben aufbauen, merken aber auch, dass es halt auch mit der eigenen Familie, mit dem Umfeld unheimlich schwer wird. Das ist auch so, weil die beiden heiraten, also weil Gemma und
Kieran,
ja. Kieran heiraten. Und da wendet halt die Ray ein, aber ihr seid dann diejenigen, die verheiratet sind und ich bin das dritte Rad am Wagen und Kieran ist sowieso immer fein raus, weil der hat eine Frau und eine Freundin, wo seine Freunde alle sagen, hö, geiler Typ und wir Frauen würden da fallen da hinten vom Wagen runter und so diese Aushandlungen sagen natürlich auch viel über die Gesellschaft, in der sie sich bewegen, in der es immer noch so ist, dass wenn ein Mann mehrere Frauen hat, dann gilt er als als toller Typ. Bei einer Frau ist es tendenziell eher so, dass sie als Schlampe gilt, so unverbrüchliche Klischees in einer Gesellschaft, die ja eigentlich vergleichsweise modern ist. Und also was verhandelt das? Zusätzlich zum Thema Diversität, ne? Weil sie ist aus Frankreich, 2 Schwarze, sie ist weiß.
Ja, und das apropos, wo du sagst Diversität, die Serie hat ja noch so einen ganz lustigen Twist, dass die Eltern von dem schwarzen Paar weiße sind.
Ne? Ja.
Also er und seine schwarze Schwester sind, glaube ich, Adoptivkinder von einem älteren weißen Ehepaar. Und sie hatten einen weißen Vater und ihre Mutter ist, glaube ich, schon lange gestorben. Also sie hat aber auch ein schwieriges Verhältnis zu dem Vater. Das fand ich so, aber das ist ganz angenehm, ne? Das ist so nebenbei.
Genau, irgendwie. Es wird gar nicht großartig thematisiert, ist halt so. Also es wird zumindest nicht dramatisiert, also so, es wird schon ein bisschen drüber gesprochen.
Ja.
Auch weil du sagst, dass da jetzt nicht großartig philosophiert wird, sondern einfach alltagsgesprochen wird. Dadurch hat die Serie einen Tiefgang, der nicht so konzipiert wirkt, sondern einfach aus den so kommunikativen Aushandlungen heraus entsteht und aus dem Alltag heraus entsteht, weil die halt auch echt Stress, also die haben genau. Ein bisschen, die sind halt ständig in Terminnot, die beiden, und auch ständig in Geldnot, weil dieses Café zu gründen halt ein echt riesiger Aufriss ist.
Ja, es ist auch so eine Gentrifizierungsserie, ne? Sie waren wohl mal besser gestellt, aber jetzt können sie sich das Leben in dem Viertel kaum noch leisten, wo sie sind. Aber es wird alles so angenehm nebenbei erzählt, ne? Auch, dass sie sich für einen Sex verabreden müssen, weil er dann immer todmüde von der Nachtschicht kommt, bevor sie dann in ihr Café muss und da irgendwie aufbauen muss, ne, weil sie bald eröffnen wollen. Ich fand, die Serie hatte so einen ganz schönen, also neben der Tatsache, dass sie sehr echt wirkt, selbst in der Synchronisation, also man hatte ein bisschen den Eindruck, dem Alltag beizuwohnen. Sie hat mich so in dieser Dramedy-haften, in diesem warmherzigen, tragikomischen Tonfall so ein bisschen an diese deutsche Serie Das Wichtigste im Leben mit Jürgen Vogel und Bettina Lamprecht. Hast du die damals gesehen?
Habe ich eine Folge gesehen.
Da gab's, das war eine Vox-Serie vor 2-3 Jahren, die war wunderschön. Da haben die das wirklich in Deutschland mal hingekriegt, so eine sehr echte, warmherzige Familienserie zu erzählen. Gut, das war ein Paar mit 3 Kindern, die dann blöderweise nicht verlängert wurde, weil sie nach einem ziemlich starken Auftakt bei Vox dann in den folgenden relativ viele Zuschauer verloren hat. Aber es ist auf jeden Fall eine hohe Kunst, irgendwie so warmherzig und echt von Familie oder Paaren zu erzählen. In einer Geschichte, wo eben nicht die ganz großen Turning Points und dramatischen Ereignisse irgendwie dann die Handlungspunkte bestimmen.
Ja, fand ich, genau, bringst es auf den Punkt. Das ist wirklich, die nimmt sich viel Zeit für das, was sie, für wenig Ereignis.
Ja.
Und das macht sie sehenswert.
Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man da Lust drauf hat, die Serie zu schauen in der Mediathek.
Ich gucke sie mir ZDF. Zu Ende an, auf jeden Fall. Also so Stichwort vorher, Totti und Kevin Can Fuck Himself und sowas, das möchte ich wirklich zu Ende gucken. So, weil es lange in der Mediathek steht, muss ich mir damit jetzt noch nicht so viel, also kann ich mir noch ein bisschen Zeit lassen und vielleicht gucken, wenn es drauf
ist. Ja, das sagt man ja immer, ne, mit der Mediathek, wobei ich habe jetzt irgendwo, hier habe ich sogar, bis zum 7. November, also der 7. November kommt ja immer schneller, als man denkt, deswegen, wer also Lust hat auf eine warmherzige Polyamorie-Serie, also bei Quotenmeter.de wurde sie als Polyamorie-Serie bezeichnet, das finde ich jetzt vielleicht ein bisschen falschen Fokus, wenn man sagt so, jetzt gucke ich mal den bei ihrem Dreier zu. Ne? Also das ist also nicht der Fokus der Serie, auch wenn es erzählerisch vielleicht irgendwie im Zentrum steht.
Ja, ist das nicht eine Sextoys-Marke?
Nee, Polyamorie wenn man halt legalisiert oder auch nicht, mit mehreren Partnern zusammenlebt.
Okay.
Ne? Gab es mal einen Tatort, einen Münchner Tatort, wo einer gestorben ist, der irgendwie fünf Frauen
zusammenlebt. Schreibe ich mir auf das Wort, dass ich es mal am Tresen einwerfen kann. Das kann man ja manchmal glänzen mit solchen Worten.
Genau. Gut, das war unser Serienblock. Die letzten beiden Themen, die wir für heute haben, sind keine Serien. Und zwar legen wir los mit dem Dokumentarfilm Memory über die Entstehung von Alien. Alien, der Filmklassiker von Ridley Scott aus dem Jahr 1979. Dieser Dokumentarfilm, der läuft am Freitag, 10.09. beim neuen Sender Sky Documentaries. Also Sky macht jetzt auch einen eigenen Kanal, nur mit Dokumentation. Da laufen demnächst ein paar spektakuläre Dinge und natürlich gibt es das Ganze dann auch auf Abruf. Ja, Alien ist mittlerweile ein Film-Franchise. Es gibt 6 Filme, die in relativ großen Abständen auch von unterschiedlichen Regisseuren
machen. 6 schon, krass.
Ja, Ridley Scott hat ja auch wieder den Weg zurück. Der alte Ridley Scott hat ja auch wieder den Weg zurück zu Alien gefunden. Man weiß jetzt gar nicht, soll man den Film Alien überhaupt, muss man den überhaupt vorstellen oder erzählen? Vielleicht ganz kurz, die im Tiefschlaf befindliche Besatzung eines Raumschiffes wird irgendwie von einem Signal aufgeweckt. Das Signal führt sie zu so einer Art Mond, wo irgendwie so ein Wrack liegt und da machen sie eine Expedition hin, gucken, wo kommt dieses Signal her. Also ich habe den Film 5 oder 6 Mal gesehen, aber das letzte Mal ist aber auch schon 20 Jahre her, kommen wir gleich zu. Und passiert praktisch ein Unfall. Einer der Astronauten wird angegriffen von einem fremden Wesen, das auf seinem Gesicht klebt. Sie transportieren diesen Astronauten, dieses Crewmitglied, zurück ins Schiff. Und ja, damit holen sie sich die Hölle ins Schiff und dieses Alien wird danach eben zum Endgegner dieser Astronauten, die auf diesem Raumfrachter gegen das Tier, gegen dieses Alien, gegen dieses Wesen kämpfen. Nun ist der Dokumentarfilm, also ein 90-minütiger Dokumentarfilm von einem Schweizer, Alexandre O. Philippe, der aber, glaube ich, in den USA lebt, der ein Filmfreak ist und der schon mehrere Filme gemacht hat über Filme, ist also ein ganz ausführliche Analyse dieses Films so als kulturelles, als kollektiv-kulturelles Werk. Also er schaut, wo sind die ganzen Wurzeln, wo sind die ganzen Einflüsse der Macher, der Kreativen, die diesen Film damals gemacht haben. Und es ist eine ziemlich ungewöhnliche Filmdoku, wenn man so will. Und bevor ich jetzt noch länger monologisiere über den Dokumentarfilm über Alien, rufe ich den Menschen auf, der mir heute Morgen gesagt hat, dass er den Film Alien noch öfter gesehen hat als ich. Ich dachte, ich habe ihn, glaube ich, 5 oder 6 Mal gesehen und du hast gesagt, du hättest ihn 15 Mal gesehen.
Minimum. Also ich weiß, ja. Ich weiß, dass wir, um mal ein bisschen Biografisches von mir preiszugeben, als die ersten VHS-Rekorder rauskamen, haben meine Eltern sich irgendwann einen geholt und dann hat die Videothek bei uns ums Eck wurde aufgelöst aus irgendeinem Grund und da wurden VHS-Kassetten verkauft. So Mitte der 80er war das, glaube ich, Ende der 80er. Und da war halt Alien drunter, den habe ich dann gesehen, weiß nicht, wie alt ich war, 17, 18 oder sowas. Und weil die Auswahl damals auch so gering war, habe ich wirklich richtig oft Alien geguckt, auch immer mit Leuten, Video-Sessions gemacht, wie das damals hieß, mit Leuten, die ich zu mir eingeladen habe. Ich habe ihn, also 15 ist ganz konservativ geschätzt, ich habe ihn wirklich richtig oft geguckt. Und deswegen ist natürlich die Faszination so einer Dokumentation bei mir auch ein bisschen ausgeprägter, als sie vielleicht bei Leuten ist, die den irgendwann mal gesehen haben und vielleicht auch nur einmal. Also bei mir läuft der Film sozusagen in einer Gehirnhälfte immer mit, während ich auf der anderen mit der anderen Gehirnhälfte diese Dokumentation verarbeite. Und finde es deswegen richtig, richtig toll zu sehen, was dahinter steckt. Dass es so Science-Fiction-Genres gab, die quasi linear auf diesen Film hingedeutet haben. Das ist sogar diese, es gibt da so eine Szene, wo das Alien, eine ikonische Szene aus der Filmgeschichte, wo das Alien aus einem der Astronauten ausbricht und sich dann ins Raumschiff verkrümelt und einen nach dem anderen oder einen je nach der anderen halt frisst. Und es gab vorher schon ein Genre, das nennt sich, wie hieß es noch, dieses, wenn was aus dem Bauch rauskommt?
Ja, es gibt also diese Szene zumindest, die heißt die Chestbreaker-Szene. Chestbreaker. Man kann auch, wer jetzt wirklich zu jung ist oder zu unbeleckt von dem ganzen Genre oder immer dachte, Alien, das ist irgendwie so ein Science-Fiction-Film oder erst in den späteren Filmen eingestiegen ist. Also kurz, wer die Szene oder den Film nicht kennt, kann bei YouTube nach Chestbreaker Scene Alien gucken und kann sich da die ganzen 5 oder 6 ikonischen Filmminuten, die auch in diesem Dokumentarfilm, glaube ich, über fast eine halbe Stunde auseinandergenommen werden, anschauen.
Ja, genau. Also Chestbreaker, Brustkracher, Knacker oder sowas. Also es kommt halt einfach aus dem Oberkörper eines Astronauten raus und nimmt sich danach den Rest der Crew vor, nachdem es ausgewachsen ist. Er ist klein, dann richtig groß und wirklich unangenehm. Ist ja bekanntermaßen, glaube ich, von den Leuten, die sich ein bisschen damit befassen, von dem Schweizer Comiczeichner H.R. Giger empfohlen worden. H.R. Giger, ja, Künstler. Also es ist nicht einfach nur ein Alien oder es ist nicht einfach nur eine Monstergestalt, sondern es ist ein Kunstwerk. Und der Film geht, also diese Dokumentation geht diesem Kunstwerk auf die Spur. Ich finde es nicht so unkonventionell gemacht. Also es ist tatsächlich eine so mit Talking Heads, die halt entweder von damals stammen oder heute so Expertinnen sind für so etwas, die halt den Werdegang dieses Films und seine Wirkung vor allem, also die Rezeption von Alien beschreiben. Da werden viele einzelne Szenen auseinandergenommen. Es gibt eine Menge Making-of. Aber es ist halt wirklich einfach richtig, richtig toll, weil der Film so toll ist. Und weil ich das erste Mal wirklich mitbekommen habe, was sich die Leute dabei gedacht haben und wie akribisch manchmal einzelne Szenen konzipiert werden, wie diese Szene, wo das Alien aus dem Brustkorb rauskommt. Das muss wochenlang gedauert haben, indem sich die ganze Crew teilweise in Klöster zurückgezogen haben, um dann alleine doch nochmal dieses Alien-Baby so zu kreieren, wie es perfekt ist, um die Wirkung zu erzeugen. Und das zeigt einfach die Liebe der Filmemacher, also in diesem Fall von Ridley Scott, zu seinem Medium. Das war nicht einfach, der hat nicht nur Filme gemacht, sondern der hat sich selbst veräußert in seinen Filmen. Das merkt man, das spürt man durch diese Dokumentation sehr. Und das ist ein bisschen das, was man so mitbekommt bei diesem Film.
Ja, du hast recht, also wenn das so rübergekommen ist, dass ich gesagt habe, ungewöhnliche Dokumentation, die Dokumentation ist eigentlich komplett konventionell. Also allerdings, was ich ungewöhnlich fand, war diese Tiefe, die inhaltliche Tiefe, mit der man praktisch eingestiegen ist in dieses Projekt. Also es gibt ja so zentrale Figuren in diesem Dokumentarfilm, vor allem, also später ist es dann H.R. Giger, der das Monster und diese ganzen Innenwelten, das Raumschiff, den Planeten, dieses Wrack und sowas gebaut hat, ist ja auch mittlerweile ikonisch. Aber es geht auch ein bisschen um Ridley Scott, der interessanterweise genau wie Sigourney Weaver nicht vorkommt in dem, also die sind nicht im Interview, da wäre es vielleicht mal interessant zu fragen, den Filmemacher, warum die nicht dabei sind. Aber die erste und vielleicht wichtigste zentrale Figur in der Dokumentation ist Dan O'Bannon, der Drehbuchautor von Alien, der ja ganz, ganz lange um dieses Projekt gekämpft hat, der auch immer sein ganzes Leben lang anscheinend fasziniert war von Stoffen, wo ein Wesen oder irgendetwas Menschen von innen auffrisst. Interessanterweise hat dieser Dan O'Bannon, der litt an Morbus Crohn, an dieser entzündlichen Darmkrankheit, an der er auch dann irgendwann, aber auch schon so mit 70 plus, gestorben ist. Und ich glaube, die Witwen von Dan O'Bannon und auch H.R. Giger sind Executive Producers von dem Film. Mhm. Also sie stecken in der Produktion des Films mit drin.
Deshalb fährt auch ein Schweizer Regisseur so?
Ja, das kann gut sein. Ja, wobei dieser Alexandre O'Philippe ist wohl ja in den USA ausgebildet und lebt irgendwie in Kansas oder ja, so. Okay. Ich habe jetzt nicht ganz so genau. Er hat einen Film gemacht, das fand ich ganz witzig, der komplett um die Duschszene von Psycho, also er analysiert die Duschszene von Psycho als Wendepunkt der Filmgeschichte. Also wirklich ein wirklicher Cineast in seinen Filmen. Und naja, was bei Alien eben ganz interessant ist, sind diese vielen kulturellen Einflüsse, die praktisch in diesen Monster- und Horrorfilm eben drinstecken, von H.P. Lovecraft, von Francis Bacon. Das ein ganz berühmtes, frühes Francis Bacon-Gemälde ist ja die Vorlage für die Alien-Figur, die der H.R. Giger dann später gebaut hat.
Wusste ich nicht.
Und die griechische Mythologie, B-Movies aus den 50er und 60er Jahren. Also das alles wird praktisch in dieser Dokumentation zusammengeführt, auch mit den Wurzeln im Prinzip, dass du nochmal erklärst, aha, es gab diese Geschichten, die so ähnlich sind, die dann praktisch Dan O'Bannon und Ridley Scott auf diesen Film hingeführt haben. Und übrigens die Drehbuchszene von der Chestbreaker-Szene, die da fast eine halbe Stunde lang analysiert wird in dem Film, die ist ja nur eine Seite.
Eine Line nur, ne?
Eine Drehbuchseite. Aber ich glaube, Drehbuchseiten sind immer relativ großflächig, ja. Also die sind relativ überschaubar und die Drehbuchseite wird auch in dem Film komplett vorgelesen.
Ja, also das war so eine Line so, ja. Alien crushes chest oder irgend sowas oder breaks chest, fertig. Es war gar nicht dafür, dass das so wichtig geworden ist, war das tatsächlich sehr, sehr marginal beschrieben, also angenehm eigentlich, dass das, was so in den Köpfen derjenigen, die den Film dann letztlich realisieren, noch aus so einem Drehbuch hervorsprudeln kann.
Also, was ich auch noch gut fand, war, dass sie praktisch in dieser sehr langen Analyse von dieser Chestbreaker-Szene gesagt haben, dass sie am Ende haben sie noch aus irgendeinem Schlachtbetrieb irgendwelche Innereien geholt, die dann auch noch da rausplatzen und die ganzen Schauspieler, also es gibt ja tragischerweise nur noch zwei Darsteller neben Sigourney Weaver, die noch am Leben sind. Gut, der Film ist auch schon 42 Jahre alt. Die sind auch in dem Film als Interviewpartner mit drin. Das ist Tom Skerritt, der ja auch mal ein recht so 70er, 80er Jahre ein guter Hollywood-Star war. Der ist mittlerweile 87 oder 88. Der ist und Veronica Cartwright, ich glaube eine englische Schauspielerin. Und der Rest der Crew, es sind ja unglaublich gute Schauspieler damals gewesen, die sind fast alle in den letzten Jahren verstorben. Also Harry Dean Stanton, gestorben 2017. Ian Holm, gestorben 2020. Japhet Kutto, gestorben 2021. Und John Hurt, der Mensch, dem die Brust platzt, gestorben 2017. Also ja, vier Crewmitglieder sind tatsächlich in den letzten 4 Jahren gestorben, allerdings auch schon recht betagt.
Halt. Okay, ja, immerhin. Also ich finde ja, man muss ja eigentlich mal gucken, ob Sky diesen Film auch parallel zeigt, also ob sie den in der Backlist haben, damit man den, damit der, diese Doku nicht so im Raum schwebt bei den Leuten, die, die ihn vielleicht schon länger oder womöglich noch nie gesehen haben. Wobei jemand, der den Film nicht gesehen hat, der, für den ist die Doku natürlich eigentlich nichts.
Der wird die Doku auch nicht angucken.
Nee, ne? Warum auch?
Aber vielleicht ist es ja auch ein für die Leute, die vielleicht erst ein bisschen später in den Alien-Kosmos eingestiegen sind und immer gesagt haben, ja, den ersten, den wollte ich auch mal gucken, aber habe ich noch nicht geschafft, so ungefähr. Den ersten muss man wirklich gesehen haben.
Ja, das stimmt. Ist
wirklich ein,
die jungen Leute.
Grandioses, okay. Grandioses Werk, der auch immer noch toll funktioniert, allein wegen den Bauten. Und vielleicht eine allerletzte Bemerkung. Ich fand das so toll, dass die Veronica Cartwright, die Schauspielerin, sagte, 1979, sie kommt praktisch an dieses Set, sie erinnert sich daran, wie die Schauspieler an dieses Set kommen und sie dachte, wow, die haben das alles gebaut, es gab keine Special Effects im klassischen Sinne, das irgendwie gut, ich weiß nicht, wie weit das 1979 schon möglich war.
Videotechnik gab es halt schon,
ja, bei
Star Wars haben sie
genau, ja, Star Wars hat ja wahrscheinlich auch viel mit Modellen gearbeitet, mit Miniaturen und so weiter und aber sie haben das, diese ganzen Welten, praktisch dieses Raumschiff, dieses schmutzige, diese wirklich eine Science-Fiction-Welt, die es bis dahin nicht gab, dieses wirklich dieses Düstere, haben die alles gebaut und das hat sie wohl damals, das hat die Schauspieler extrem beeindruckt. Übrigens, ja. Allerletzte Bemerkung.
Das klappt doch nie.
Allerletzte Bemerkung. Der Tom Skerritt hat gesagt in dem Film, er wurde als erster Schauspieler für den Film angesprochen, das Budget sollte bei $2 Millionen liegen und er hat erstmal abgesagt, weil das klang nach einem Ed Wood-Film. Später wurde das Budget auf $10 Millionen hochgesetzt, 1979. Ich dachte dann, oh, $10 Millionen ist ja immer noch extrem günstiger Film. Dann habe ich gelesen, dass der erste Star Wars Film $11 Millionen gekostet hat. Also der war genauso teuer, Alien war genauso teuer oder heute würde man sagen spottbillig,
ja,
wie der erste Star Wars Film.
Ne, der ist so teuer halt wie der Vorspann einer großen horizontal erzählten HBO-Serie.
Wahrscheinlich, genau.
Gut.
Ja, damit kommen wir zum letzten Thema. Jan, du stellst ja vor.
Genau. Nee, wir bleiben beim Thema Dokumentation, aber wir könnten uns nicht auf unterschiedlicheren Ebenen bewegen, weil es geht um die Arte-Serie 42, Antworten auf fast alles, wo das fast wahrscheinlich in Klammern gesetzt ist, ich weiß es jetzt gar nicht. Ein sechsteiliges Edutainment, kann man wahrscheinlich so nennen, so ein Wissensdoku-Format.
Bis jetzt sechs Teile, ne?
Bis jetzt, Teile. Ja, das ist wird natürlich
fortlaufend.
Ja, das weiter. Sind die sechs, die jetzt verfügbar sind. Und okay, jetzt habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, wann das losgeht. Jetzt Freitag geht's los, ne? Genau.
Nee,
Freitag,
glaube,
ab Donnerstag ist es, glaube ich, in der Mediathek online. Ab Freitag ist es, vorigen Freitag.
Ja, also
nein,
es läuft schon. Es läuft schon seit 4. September.
Genau.
Samstags gegen 22.35 Uhr.
Genau, aber alle Teile, also alle bislang produzierten sechs Teile sind bereits online und kommen jetzt freitags immer um diese Zeit einer nach dem anderen. Und Nora Tschirner beantwortet darin Fragen, wenn man so will, die niemand ansonsten stellt im Alltag. Da geht es um Dinge wie, kann man sich durch die Erde bohren? Lässt sich der Mond besiedeln? Was wären wir ohne Schleim? Meine Lieblingsfolge. Aber auch sowas wie, sollten wir losen statt wählen? Also eher so ein sozialpsychologisches Element.
Ja.
Und diese Geschichten erzählt sie auf jeweils so 26 Minuten verteilt, glaube ich. Am Beispiel wirklich sehr, sehr kreativer filmtechnischer Mittel mit einer Auswahl von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen meistens, also ExpertInnen auf diesem Gebiet und wühlt sich so ein bisschen durch diese Fragen, die so eine Mischung darstellen aus ist eigentlich auch ein bisschen egal, bis ist eigentlich das Wesen der Dinge. Also so die Frage, kann man sich durch unsere Erde durchgraben, behandelt natürlich nicht nur die Frage der Bohrtechnik, sondern auch, wie sieht's im Erdkern aus, was erwartet uns in den einzelnen Schichten, wie beeinflussen wir diese einzelnen Schichten und das ist so ein bisschen sowas wie Sendung mit der Maus für Erwachsene.
Genau, das hatte ich mir auch so als Assoziation aufgeschrieben, Sendung mit der Maus für Erwachsene und tatsächlich hat mich mein 11-jähriger Sohn vorletzte Woche, bevor ich von der Existenz dieser, ne, ich wusste sogar von der Existenz dieser Reihe, er fragte mich tatsächlich, kann man sich eigentlich durch die Erde bohren. Und ich sagte, ja, ich glaube eher nicht, und aber wir können das mal nachlesen. Und jetzt lese ich oder sehe ich, dass es die Doku, Wissensdoku-Serie 42 gibt bei Arte. Ja. Und dann können wir uns also, das mal zusammen angucken. Ne?
Ja, ja. Nee, wenn du jetzt sagst, du glaubst nicht, also du bist da noch skeptisch, guck sie dir an, kannst sie nicht durch die Erde bohren, ist echt zu heiß in der Mitte.
Das dachte ich mir.
Aber das sind alles so Sachen, die lernt man da. Und das Witzige daran ist, abgesehen von Nora Tschirner, die ja diese beispiellose Lakonie in ihrer Stimme hat, immer so diesen so einen feinen Spott, ist gleichzeitig aber doch ernst meint in dem, was sie tut. Abgesehen davon ist es auch einfach, sie erzählen uns nicht die großen Probleme der Welt oder sowas, sondern sie gucken mal in den großen Kosmos der unbeantworteten Fragen oder schwer zu beantwortenden Fragen, wählen sich da jetzt die ersten 6 raus und fangen, glaube ich, einfach erstmal an. Also ich habe das Gefühl, sie haben gar kein größeres Konzept, haben keine Storyline, haben auch keine riesen Backlist mit 400 Fragen, sondern sie arbeiten sich erstmal so ein bisschen vor. Und machen das so in der Art und Weise, wie heutzutage Dokus gemacht werden, also Wissensdokus gemacht werden, mit ein bisschen weniger Bombast, als das dann bei Terra X der Fall wäre. Also nicht ständig dröhnende Musik da drauf oder sowas, sondern eher so ein bisschen feiner, ein bisschen geklimpert drauf als das große Orchester. Hier mal eher so eine ironische Bemerkung als die große wissenschaftliche Weisheit. Das läuft so gut durch einen durch beim Gucken.
Ich fand's auch. Also was mich wirklich sehr positiv gestimmt hat, war der Tonfall der Serie. Eine Wissensdoku auf Arte, da kriegt man vielleicht auch schon ein bisschen Angst. Da gibt es nämlich Dokus, die sich sehr, sehr an das bildungsbürgerliche Publikum richten, wie ich finde, manchmal Dokus, wo ich auch abschalte, weil sie extrem überfrachtet sind. Und wenn man dann sowas auf jung und modern und mit viel witzigen Bildsprache und sowas wie jetzt hier bei 42 macht, dann kommt dann gerne mal so ein stark ironischer Unterton rein, wo man sich praktisch so selbst ein bisschen darüber lustig macht, dass man jetzt versucht, ernste Dinge lustig zu erzählen. Und das fehlt hier angenehmerweise komplett. Also die Serie hat eine ganz leichten Erzählton, also man kann da wahnsinnig gut zugucken, das ist überhaupt nicht anstrengend, und gleichzeitig erfährt man ganz viel, ohne dass irgendwas ständig ironisiert wird. Also es ist wirklich total interessant, finde ich.
Ja, also ich habe auch Sachen gelernt dabei. Ich habe jetzt so 4 Folgen gesehen. Ich finde halt diese Folge über den Schleim, finde ich allein schon wegen der Tatsache, dass dieses wichtige Element, also wenn man sagt, es gibt ja Leute aus dem Wissenschaftskosmos, die sagen, es ist das fünfte Element der Erde, also neben Erde, Feuer, Wasser und Luft. Der Schleim ist halt nicht nur der Ursprung allen Lebens, sondern alles ist Schleim, überall ist es schleimig, überall da, wo etwas sich entwickeln soll, ist es von Schleimschicht betroffen. Die gesamte Wasseroberfläche der Welt ist eine Schleimschicht, also da ist so ein Mesozygym oder ich weiß nicht genau, wie das heißt drauf. So kleine Sachen lernt man da nebenbei und kriegt einen anderen Blick auf Dinge, die man so für selbstverständlich genommen hat oder gar nicht beachtet hat. Und wenn eine Wissenssendung das schafft, also Erwachsene wie mich dafür zu interessieren, dran zu bleiben bei Sachen, wo ich jetzt denken würde, weiß ich alles schon, nee, man kann nicht durch die Erde durchbohren und man kann nicht auf dem Mond siedeln und wenn man es könnte, ist es viel zu ineffizient und unökonomisch.
Ist auch eine Folge, ne? Können wir auf dem Mond leben, ja. Mhm.
So, die interessieren so ein klassisches, leicht erweitertes Arte-Publikum für Themen, die was ich sehr wichtig finde, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen nicht ernster nehmen als ihr Forschungsgebiet.
Ja.
Das finde ich auch an den ausgewählten Protagonistinnen finde ich das sehr, sehr angenehm. Die sind alle, die haben alle so ein leichtes Lächeln um die Mundwinkel. Die nehmen das schon ernst, was sie erforschen, aber machen da jetzt auch keinen riesen Bohai draus oder so kein Elfenbeinturm oder sowas. Ich finde die toll. Also ich finde, es können auch Kinder, ich glaube, so ab 8 checken die das. So.
Ja, vielleicht nicht in allen Einzelheiten, aber es ist auf jeden Fall keine Klugscheißer-Serie und das ist schon mal wahnsinnig interessant und angenehm. Und sag mal, die Nora Tschirner kommt aber nur, ich habe nur in 2 Folgen reingeschaut, nämlich in die mit dem können wir uns durch die Erde bohren und über die mit dem, über die, ja, mit praktisch dem Mond? Jetzt passend zur Bundestagswahl.
Also,
wie wäre es eigentlich, wenn wir losen statt wählen, wer unsere Volksvertreter sind. auch ein ganz interessanter Ansatz, der da durchgespielt wird. Tritt die Jenna, tritt aber nur als Stimme auf.
Die ist nur Stimme, ja. Unverkennbar auf ihre Art, aber auch gar nicht so. Und jetzt kommt Nora, also das ist halt die Rede, die ist halt, kommt halt aus dem Off und prägt es aber trotzdem stark. Also weil sie halt wirklich diesen komödiantischen Ernst hat dabei, der sehr, sehr, der passt dazu.
Sie hat ja jetzt auch mehr Zeit, weil ich glaube, es ist auch ihr Tatort.
Genau,
aus.
Sie hat einen Tatort auch.
Wurde jetzt auch verkündet und nachdem ihr Film-Ehemann ja schon gestorben ist, ist diese Ära des Weimarer Tatort-Duos nun auch vorbei.
Ja, also ja
für uns eine ganz klare Empfehlung, das Wissensmagazin 42 bei Arte. Mit Nora Schirner als Erzählerin.
42 nochmal für Leute, die es nicht wissen, ist die Antwort auf alle Fragen bei Douglas Adams. Per Anhalter durch die Galaxis. Aber es ist wahrscheinlich auch
Ich glaube, diese Art zu erzählen steht auch so ein bisschen Pate, ne, für die Serie.
Genau, ja, glaube ich auch.
Genau. Ja, Jan, damit sind wir durch für heute mit unseren 5 Themen für September. Fand ich wieder super, hat mir Spaß gemacht. Wir versuchen ja immer, uns vorher nicht über die Formate, über die wir uns unterhalten, auszutauschen. Das ist dann auch immer ein bisschen spannend, wie der andere irgendwas findet. Und,
ja, wir wussten aber, glaube ich, diesmal beide, dass wir Kevin Can Fuck Himself gut finden. So, das konnten wir, damit konnten wir nicht in der Berg halten.
Ich glaube, Kevin Can Fuck Himself ist eines der spannendsten oder tollsten Serienkonzepte, was man je gesehen hat. In der Umsetzung ist es, glaube ich, auch nicht unbedingt was für jedermann, aber es ist auf jeden Fall etwas, was man mal ausprobieren sollte.
Unbedingt, mach das.
Gut, damit sind wir am Ende. Ich bedanke mich bei dir, Jan, fürs Gespräch.
Auch danke.
Und ja, hoffe, dass ihr ein bisschen Spaß habt und ein paar Anregungen bekommen habt fürs Klotzen in diesem Monat. Und wir hören uns dann bald an dieser Stelle wieder.
Genau, und jetzt Fernseher ausmachen, Kinder. Tschüss.
Bis dann, ciao.
Die Fernsehkritik, der Podcast.
Na serra se cansou de esperar por mim, que demora. Mas sabe como é cidade grande, a gente nunca faz a hora. Trânsito engarrafado, a marginal está louca. Bem que eu tentei te ligar, mas só dava que já postar. No começo eu me irritei, a razão me fez relevar. O consolo era aceitar.